Liebe HörerInnen, bevor es hier gleich mit der aktuellen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 30. Juni podcasten wir live im Refugio in Berlin-Neukölln. Anna und ich sprechen dann mit dem Cultural Mediator Kamil El-Khoury über seinen Alltag an Bord des neuen Rettungsschiffes Ovion von Ärzte ohne Grenzen und warum sein Job als Cultural Mediator dort so wichtig ist. Mehr Infos zu diesem Event findet ihr natürlich im Netz unter msf.de/veranstaltung. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Anna und ich würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns dort alle sehen würden. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge.
Unser Puffer wird immer weniger und es ist dann halt wirklich irgendwann nur noch ein Tag. Und dann haben wir eben nicht mehr genug Flüssigkeit für unsere Patienten und Patientinnen.
Bei Ebola-Fieber geht es darum, die Patienten zu isolieren und dann zu behandeln, weil jede Behandlung die Sterblichkeit senkt.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Der Osten der Demokratischen Republik Kongo. Eine Region, in der Menschen seit Jahren mit Krieg, Gewalt, Vertreibung und Krankheitsausbrüchen leben müssen. Anfang dieses Jahres war Christina Böhrer dort im Einsatz, 6 Wochen lang, um einen Choleraausbruch einzudämmen.
Und während wir diese Folge vorbereitet haben, hat sich die Lage im Land dramatisch zugespitzt, denn genau in dieser Region ist das Ebola-Fieber, genauer eine Krankheit, die durch den Bundibugyo-Virus verursacht wurde, ausgebrochen. In dieser Folge werden wir meist einfach Ebola sagen, wenn wir die Krankheit meinen. Die Hilfe von Ärzte ohne Grenzen läuft gerade auf absoluten Hochtouren und wir wissen aus Erfahrung, wie entscheidend wirklich die ersten Tage und Wochen sind. Deshalb haben wir uns entschieden, heute Cholera und Ebola Raum zu geben, auch um die Gleichzeitigkeit von Krisen zu zeigen. Und wir werden auch sehen, wie viele Überschneidungen es bei Notfalleinsätzen zu Cholera und Ebola gibt.
Genau, also wir werden heute erst mit Christina Böhrer über ihren kurzfristigen Notfalleinsatz sprechen, über die logistischen Herausforderungen und den Zeitdruck, über Infektionskontrolle und Kontaktnachverfolgung. All das trifft auch auf den Notfalleinsatz zum Ebola-Ausbruch zu. Und dazu löchern wir anschließend den Tropenmediziner und Epidemiologen Max Gärtler mit unseren Fragen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notaufnahme. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Podcasterin und Autorin.
Und mein Name ist Christian Katzer, ich bin Co-Moderator und Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Und ein ganz herzliches Hallo an Chris und Max, schön, dass ihr heute hier seid.
Hallo.
Gerne, hallo.
So, noch gleich ganz zum Anfang ein kurzer Transparenzhinweis. Wir zeichnen die Folge heute am 3. Juni auf. Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo, vor allem in Bezug auf Ebola, ist absolut dynamisch. Informiert euch einfach auf unserer Webseite oder auf allen unseren anderen Kanälen zu den aktuellen Entwicklungen. Wir packen euch die Links natürlich in die Shownotes.
Chris, als Verantwortliche für Personal und Finanzen warst du Teil eines kleinen Notfallteams, das die Aufgabe hatte, in Baraka im Südosten der Demokratischen Republik Kongo einen Choleraausbruch einzudämmen. Das Ganze nennt sich Emergency-Einsatz. Das klingt ganz schön dringlich, ne? Und auch sehr kurzfristig. Wie lief das ab?
Das kam alles super kurzfristig zusammen. Ich habe einen Anruf bekommen am 23.12. nachmittags, mein letzter Tag im Büro. Und dann wurde ich gefragt, ob ich innerhalb von wenigen Tagen, also vor Silvester, noch ausreisen kann. Und dann, klar, muss man das mal kurz in der Familie besprechen und dann, ja, los. Jedenfalls die Organisation mit Visa, Flug und so weiter musste natürlich alles super schnell gehen. Aber Feiertage, die gibt's ja überall und Botschaften haben zu. Das heißt, dann hat sich doch nochmal alles ein bisschen verzögert. Aber in der ersten Januarwoche saß ich dann im Flugzeug tatsächlich. Und bin erstmal nach Burundi geflogen, weil im Kongo selbst die Einreise gar nicht möglich war. Also die Region und auch die Stadt, in der ich eingesetzt werden sollte, also Baraka, ist wegen dem Krieg sind die Flughäfen, Zufahrtsstraßen, alles gesperrt. Das heißt, wir mussten praktisch über den Seeweg aus Burundi mit einem kleinen Boot erstmal als kleines Notfallteam rein. Krass. Und genau, im Endeffekt war das allererste Ziel Lage bewerten, Team aufbauen, erste medizinische Maßnahmen starten. Und als ich da angekommen bin, war die Lage super unübersichtlich. Die Klinik war noch überhaupt gar nicht funktionsfähig. Es gab viel zu wenig Betten. Viele von den Patienten und Patientinnen mussten tatsächlich auch auf dem Boden liegen. Es gab nicht genug Material. Genau, und zwar halt sofort klar, es ist richtig ernst und wir müssen jetzt sofort mit allem starten.
Also du bist wirklich mitten in der Krise angekommen, ne? Bevor wir jetzt ganz konkret über die ersten Schritte vor Ort sprechen, kannst du, Christian, uns nochmal kurz sagen, warum die Situation im Osten der Demokratischen Republik Kongo so schwierig ist?
Total gerne. Und wir haben ja auch im vergangenen Jahr schon eine Folge zur aktuellen Eskalation im Ostkongo gemacht. Unser Kollege Markus Bachmann berichtet davon, extremer Gewalt, die selbst ihn als erfahrenen Kollegen extrem sprachlos gemacht hat. Die Folge verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Aber ganz generell, der Ostkongo ist seit Jahren eine sehr komplexe Krisenregion. Seit über 3 Jahrzehnten prägen bewaffnete Konflikte das Leben der Menschen in der Region. Und es sind, ja, ich glaube, mehr als 100 bewaffnete Gruppen aktiv. Wir sehen in unseren Krankenhäusern, dass die Zivilbevölkerung den Preis für diesen Konflikt zahlt. Ja. Und neben den gravierenden Verletzungen aufgrund von heftiger Gewalt, die wir in den Krankenhäusern sehen, berichten PatientInnen von Entführungen, von Misshandlungen und immer wieder von sexualisierter Gewalt. Und gleichzeitig ist das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert. Ja, auch aufgrund der Konflikte. Personal wird nicht bezahlt, medizinisches Material fehlt, Impfkampagnen werden abgebrochen. Vermeidbare Krankheiten wie Masern oder Mpox oder eben auch Cholera breiten sich dann extrem schnell aus, weil es einfach ja kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt, die das auffangen würde. Und aufgrund der Gewalt und Vertreibung ist es schwierig, zusätzlich zu der Vielzahl an Verletzten diese Krankheiten einzudämmen und zu behandeln, also für das existierende Gesundheitssystem. Und deswegen brauchst du dann immer wieder humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die dann vor Ort die Arbeit nach oben fährt und gegen ja, Masern oder Cholera aktiv wird.
Also ich meine, das klingt total düster, alles, was du da gerade aufgezählt hast. Und mitten in dieser Krise warst du dann, Chris. Was war denn für dich die größte Herausforderung, als du angefangen hast, dort zu arbeiten?
Also man muss sich ja vorstellen, dass wir in ein Geschehen reingekommen sind, wo Cholera schon in vollem Gange war sozusagen. Und das dann in einem Gebiet, wo die Sicherheitslage so fragil und so angespannt ist. Du läufst, wir könnten ja nicht mal laufen. Also wir fahren durch die Straßen in unseren Autos und eigentlich fast jede Person, die wir sehen, zu Fuß, auf dem Motorrad, auf dem Fahrrad, egal wo, alle sind bewaffnet und nicht nur mit irgendeiner kleinen Waffe, sondern mit automatischen Gewehren und in teilweise Tarnkleidung. Also das macht auch was mit dir, das macht einfach was mit deinem Gefühl. Das macht natürlich auch was mit dir in deiner Arbeit, wie du da rangehst, ne? Und welche Freiheiten du hast, welche Möglichkeiten du auch hast. Und dazu kommt ja auch, dass die Stadt zwar selber nicht im Kriegszustand war, es war eher so ein logistischer Knoten für das Militär, aber es kommt halt trotzdem nicht wirklich jemand rein oder raus. Das heißt, die Riesenherausforderung war die Logistik. Und ich sage immer, auch wenn wir irgendwas, egal welches Programm irgendwo starten, egal welche medizinische Hilfe leisten, man sieht oft so diese Momentaufnahme, irgendeine Medizinerin macht irgendeine medizinische Handlung an einem Patienten oder einer Patientin. Aber all das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also die Menschen müssen da hinkommen, das Material muss da hinkommen, die Medikamente müssen da hinkommen. Und wie schaffst du das, wenn drumherum einfach Krieg ist? Das ist eine Riesenherausforderung. Und dazu kommt natürlich auch die große Bevölkerungswanderung. Also in der Stadt leben natürlich die Menschen, die da schon immer gelebt haben, aber halt auch unheimlich viele Menschen, die in den letzten Monaten oder Jahren aufgrund von absolut krassen Gewalterfahrungen in der ganzen Region unterwegs sind. Man sagt so Nord-Kivu und Süd-Kivu, also die zwei Bundesländer sozusagen drumherum, die sind in konstanter Bewegung und die Menschen wandern konstant. Alle paar Monate müssen sie ihre Heimat verlassen und das macht auch wieder was mit Ressourcen, mit Möglichkeiten, mit Krankheitsgeschichten, ne? Klar. All das. Genau, und in dieses Setting kommt dann Cholera und das obendrauf ist einfach unheimlich schwierig.
Ja, Christus ist ganz gut, finde ich, plastisch beschrieben, dass diese chaotische Situation, ja, die Menschen bewegen sich alle hin und her, Baraka als logistisches Hub mit vielen vertriebenen Menschen und dann kommt dazu noch Cholera und das wird dann so ein absoluter medizinischer Notfall, ja. Und ganz kurz zu Cholera, das ist ja eine hochansteckende Magen-Darm-Infektion letztendlich, unbehandelt, kann sie innerhalb weniger Stunden tödlich sein, weil die Menschen innerhalb kurzer Zeit wirklich extrem viel Wasser verlieren, ja. Und gleichzeitig ist Cholera aber echt gut und einfach behandelbar, ja. Wenn man gute medizinische Strukturen hat, die es ermöglichen, dass Hygienestandards eingehalten werden und man genug sauberes Wasser und Medikamente zur Verfügung hat, dann ist es gut behandelbar. Den Patientinnen wird halt Flüssigkeit zugeführt und wenn die trinken können, dann wird es einfach auch nur getrunken. So eine spezielle Salzlösung, die dann halt dafür sorgt, das kennen wir alle, kann vom Sport machen oder vom Wandern, dass halt der Mineralienhaushalt wieder aufgebaut wird. Aber es ist wirklich sehr einfach behandelbar und deswegen ist es halt wichtig, da schnell zu reagieren und dafür zu sorgen, dass halt die Materialien da sind.
Und die scheinen ja gefehlt zu haben, Chris, oder?
Ja, genau. Also als ich ankam, wurde uns gesagt, es gäbe in der Stadt eine Krankenstation, die auch wohl früher schon für verschiedene Ausbrüche von anderen Krankheiten genutzt wurde. Und da sind wir natürlich hin. Mhm. Und das ist dann aber auch nicht so eine Krankenstation, wie man sich das vielleicht hier vorstellt, sondern das ist an sich eine Struktur, also ein Haus, ein Gebäude, natürlich mit Betonwänden, aber zum Beispiel ohne Strom. Es gibt einfach keine einzige Steckdose und es gibt auch kein Licht in dem Moment. Also es gibt einfach nur Räume, die durch eine Tür vielleicht geschützt sind und da dann praktisch zu operieren, also medizinisch zu behandeln, ist schwierig. Und klar, dazu kommt dann halt das fehlende Material. Und dann ist man einfach in einem leeren Raum und hat Cholera-Patientinnen. Und dann wird es schwierig. Also was willst du tatsächlich machen? Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel. Ne? Wir bringen dann, wir bringen das Wissen, wir bringen die Human Resources und wir bringen das Material. Hinzu kommt jetzt die Sicherheitslage. Die meisten Menschen sind bewaffnet. Das heißt tatsächlich auch Angehörige sind bewaffnet. Oder andere, ne, Männer, die einfach rein und raus laufen. Ich meine, ich war ja geschützt durch mein Logo sozusagen, ne? Mein T-Shirt, meinen beruflichen Status. Aber wenn du da als Patientin drin liegst und behandelt werden sollst und dann laufen einfach konstant, also du bist ja schwach, du kannst dich kaum bewegen und dann laufen um dich herum halt bewaffnete Menschen, Männer vor allem. Das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Und die Patientinnen sind überhaupt nicht geschützt vor Übergriffen oder anderen Bedrohungen. Das heißt, so die ganze Palette, die eigentlich so eine Behandlung einfach und durch sichere Abläufe auch machbar machen würde, die fehlt. Und da müssen wir an ganz vielen Stellen ansetzen.
Absolut. Also dieses strikte Waffenverbot für alle Kliniken von Ärzten und Grenzen ist ein zentraler Punkt. Zum einen natürlich, weil wir nicht als Konfliktpartei wahrgenommen werden wollen und dürfen. Ja? Also letztendlich erstmal der Schutz der Einrichtung, dass da nicht bewaffnete Menschen drin sind, die als Gefahr angesehen werden von einer anderen Gruppe und deswegen beschossen werden. Das andere ist aber, das genau, Chris, wie du es beschreibst, der Schutz der PatientInnen und der KollegInnen. Ja? Also, dass es auch keine Übergriffe gibt von Angehörigen, von PatientInnen gegenüber dem Personal. Also deswegen extrem wichtig. Und dass wir neutral und unparteiisch sind, heißt für uns auch, dass wir alle Menschen behandeln, ja, solange sie keine Waffen tragen oder reinbringen. Das ist dann ganz praktisch oft so, dass halt wie Waffen sozusagen am Tor gelassen werden können, um dann halt zum Beispiel Angehörige zu besuchen oder sich selber behandeln zu lassen, um genau dafür zu sorgen, dass halt Kliniken ein sicherer Raum sind, wo medizinisch gearbeitet werden kann. Wir haben dazu auch einen Videopodcast gemacht, den wir das nochmal ganz genau erklären und den verlinken wir euch natürlich nochmal. Aber dieses System, dass keine Waffen zu uns rein dürfen, muss ja auch erstmal etabliert werden, oder Chris?
Ja, genau, weil wir sind ja vor allem keine Sicherheitskräfte. Dann auch wieder nochmal ganz, ganz praktisch. Ich stehe an der Tür, es kommt ein bewaffneter Mann und ich sage, bitte keine Waffe. Und dann läuft er einfach an mir vorbei mit der Waffe. So, welche Möglichkeit habe ich denn? Gar keine. Na, ich werde mich ja dem nicht in den Weg stellen. Das heißt, auch eine wirklich ganz kleine, aber sehr, sehr wichtige Aktion von mir eigentlich am ersten Tag war, 50 Schilder zu drucken mit durchgestrichenen Waffen in allen Größen. Also von A2 bis A6, um es wirklich an jede Tür, an jedes Fenster, an jede Ecke zu hängen, zu kleben, irgendwie mit dem Nagel oder wie auch immer. Und dann wird immer wieder darauf hingewiesen. Wir tapezieren sozusagen unsere Einrichtungen am Anfang mit diesen Schildern, weil das für uns die absolute Grundlage ist, um arbeiten zu können. Ja, und dann war natürlich der nächste Schritt Team aufbauen. Das heißt, neben dem medizinischen Personal brauchen wir natürlich dann Wachleute, die jetzt natürlich sich nicht in den Weg stellen, aber die halt hinweisen auf verschiedene Regeln, die bei uns in den medizinischen Einrichtungen gelten. Und ja, loslegen. Also es ging wirklich alles gleichzeitig. Sicherheit, Team, Geld, medizinisches Material, alles gleichzeitig.
Ging es dir da nicht manchmal so, dass du nicht wusstest, wo du eigentlich anfangen sollst? Also, dass da so viele Sachen sind, irgendwie gleichzeitig angegangen werden müssen, dass man nicht richtig weiß, wo man ansetzen soll?
Ja, doch. Ich glaube, das Gefühl, das hat man so durchgehend 6 Wochen lang.
Ja.
Aber gleichzeitig hat man ja auch als Ärzte ohne Grenzen unheimlich viel Erfahrung. Also wir haben da Prozesse, die sofort abgerufen werden. Und man geht auch nicht in einen Notfalleinsatz, wenn man zum Beispiel noch keine Erfahrung in dem Gebiet hat oder selber vorher noch nicht in einem anderen Land im Einsatz war. Das heißt, ich komme an, ich weiß ganz genau, für die und die Situation brauche ich die und die Abläufe. Dann gucke ich kurz, wo finde ich die Sachen und dann los. Und auch die Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die sind ein eingespieltes Team, gerade auch im Kongo. Wir sind da seit Jahrzehnten. Das heißt, wir können auch da auf ganz, ganz, ganz viel Wissen, Standards, Erfahrung zurückgreifen. Und dann ging das wirklich auch sehr, sehr gut und sehr schnell. Wir haben direkt auch 50 Leute rekrutiert für verschiedenste Tätigkeiten. Gerade am Anfang braucht es ja, sag ich mal, grundsätzliche Dinge wie Wände hochziehen, Löcher graben, Toiletten ausheben, solche Sachen. Und da haben wir dann verschiedene Systeme. Es gibt rotierende Systeme, die die ganze Community mit einbinden. Das heißt, wir schauen, dass wir sozusagen aus allen Stadtteilen auch Menschen bei uns dann beschäftigen. Ist ja auch wieder, ne, die Community einzubinden. Da gibt es ganz viele Aspekte. Wir zeigen natürlich unsere Arbeit, das schafft Vertrauen. Wir zahlen natürlich aber die Leute auch. Das heißt, wir sind ja auch eine Einkommensquelle. Sie sehen MSF als Arbeitgeber, können anderen davon erzählen. Also ne, das ist ja nicht immer nur die Toilette ausheben oder nur das Loch graben, sondern dahinter steckt auch ganz viel. Wir gucken auch, dass wir da ganz bewusst Frauen einstellen, die dann eben Tätigkeiten machen können, die auch für Frauen machbar sind.
Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen die verschiedenen Aufgaben skizziert, ne? Also irgendwie Löcher ausgraben und so weiter. Kannst du da so ein bisschen näher nochmal drauf eingehen, was die Leute ganz konkret gemacht haben?
Also wir mussten ja vor allem erstmal so gewisse Standards herstellen, die erstmal nicht gegeben waren, damit wir auch überhaupt mit der Arbeit, mit der medizinischen Arbeit beginnen können. Und dazu gehört dann zum Beispiel Gräben zu graben, damit wir die Latrinen entleeren können. Wir brauchen Teams, die tatsächlich dann diese Latrinen entleert. Andere haben nebenher weitere Latrinen gebaut. Wir mussten natürlich auch Löcher graben, um Dinge zu entsorgen. Wir haben Wachleute gebraucht, die sicherstellen, dass eben niemand mit den Waffen reinkommt. Wir haben ganz viel Reinigungspersonal gebraucht, weil viel Cholera natürlich auch mit Chlorindesinfektion einhergeht. Das heißt, Leute, die den Sicherheitsbereich betreten oder rausgehen, verschiedene Handwaschsanitäranlagen überall, also auch bei uns zu Hause, in den Krankenstationen, an allen Ecken, wo man sozusagen sich bewegt oder sich begegnet. Und dann natürlich noch das ganze medizinische Personal, waren natürlich nicht alle bereit aus Baraka, die standen da nicht alle auf der Matte, sondern da mussten viele auch erstmal anreisen, die mussten natürlich alle kontaktiert werden, Arbeitsverträge mussten erstellt werden. Ich habe knapp 40 Arbeitsverträge gemacht irgendwie in der ersten Woche und da habe ich schon auch gemerkt, dass wir ein unheimlich erfahrenes Team sind, dass uns da unsere Protokolle und Standards zugutekommen und man da einfach sehr, sehr schnell einsatzfähig ist. Und vor allem auch die Menschen vor Ort, die kannten unsere Organisation. Ich glaube, wir waren seit 26 Jahren in Baraka tätig, also wirklich, wirklich lange. Und die meisten kannten Ärzte ohne Grenzen über irgendeine Ecke, wurden entweder selber schon behandelt oder kannten jemanden, der oder die bei uns gearbeitet hat und haben sich auch wirklich stark engagiert und das alles möglich gemacht. Und es geht praktisch auch nicht nur darum, jemanden in die Stadt zu bringen, der oder die Experte für Wasser und Sanitär ist, weil die Person alleine kann ja erstmal gar nicht so viel ausrichten, sondern es geht wirklich um das ganze Team, weil das ist eine riesengroße Leistung von sehr vielen Menschen gleichzeitig.
Absolut. Und darüber haben wir ja schon auch öfter hier im Podcast gesprochen, dass ungefähr 90% unserer Mitarbeitenden immer aus den Orten, aus den Ländern kommen, in denen wir arbeiten. Ich finde an deinem Beispiel jetzt wieder sehr gut zu sehen, wie schnell und flexibel es uns macht und wir absolut unabhängig sind, weil wir durch private Spenden finanziert sind. Ja, dass wir dann vor Ort sagen, okay, wir brauchen jetzt keine Ahnung, 10 Menschen, die da Gräben ausheben und 10 Menschen, die Reinigung übernehmen, ja, haben die finanziellen Mittel, um da reagieren zu können, besonders weil ja zum Beispiel diese Krise im Ostkongo in Deutschland wenig präsent ist, ja. Aber durch unsere Spenden haben wir halt die Möglichkeit, mit genügend finanziellen Ressourcen auf so einen Ausbruch reagieren zu können. Und das rettet im Moment einfach Leben.
Ja, absolut. Geld war ja für uns in der Situation erstmal unheimlich wichtig, aber gleichzeitig auch eine riesige Herausforderung. Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dass alles so schwer erreichbar ist. Das heißt, die Dinge kommen natürlich auch schwer an. Heißt im Umkehrschluss Angebot, Nachfrage. Wenn dann doch mal was ankommt, ist es halt 10-mal so teuer. Und dann kann ich es entweder zum 10-fachen Preis kaufen oder ich kaufe es gar nicht. Das heißt, da muss man auch immer drauf reagieren. Gleichzeitig Bargeld zu bekommen, das muss da ja auch physisch hinkommen. So, wie kriege ich das denn überhaupt? Das ist auch eine begrenzte Ressource. Und dann kommt ja noch dazu, dass Bargeld zu haben auch nicht ungefährlich ist. Ne, man muss sich auch vorstellen, die Lebensumstände sind unheimlich prekär und dazu sind alle bewaffnet. Das heißt, diese Mischung ist halt sehr, sehr toxisch und explosiv. Und wir haben jetzt als Ärzte ohne Grenzen praktisch entschieden, dass wir auf die Bezahlung mit mobilem Banking, also Mobile Money, zurückgreifen. Und versuchen somit praktisch die Bargeldnutzung so niedrig wie möglich zu halten, um weniger angreifbar zu sein. Aber auch, ne, also man hat ja dann verschiedene Tracing-Möglichkeiten, man kann alles nachverfolgen, kann auch wirklich direkt, also instant bezahlen. Das hat auch schon Vorteile. Natürlich hat nicht jeder dieses System, aber die meisten schon. Genau.
Okay, also für die es nicht wissen, Mobile Money, das hatten wir auch im Podcast mit Markus Bachmann zum Ostkongo auch schon mal kurz gehört, ist sehr beliebt, vor allem in Ostafrika, auch in Rwanda verwenden wir das ganz viel. Das ist also ein digitales System, bei dem NutzerInnen Geld über ihr Handy, also Mobiltelefon aufbewahren, empfangen und versenden können. Die können auch oft damit zahlen direkt. Manchmal sagt man sogar Momo dazu, aber das jetzt nur als kleiner Exkurs. Okay, erzähl weiter, Chris, wie ging es dann weiter?
Ja, also wir wussten ja, wir haben nicht viel Zeit. Das heißt, wir haben einfach nonstop daran gearbeitet, ein großes Team zusammenzustellen, die ersten Grundlagen zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir auf die Materiallieferungen gewartet. Also man muss sich vorstellen, dass wenn so ein Einsatz gestartet wird, dann werden auf der einen Seite natürlich die Menschen rekrutiert, auf der anderen Seite wird aber auch erstmal die erste Materiallieferung losgeschickt, weil die braucht ja auch Zeit, ne? Also ich brauche Zeit für mein Visum, für meine Anreise und das Gleiche braucht ja erstmal das Material auch. Das heißt, das Material, was auch für Choleraausbrüche schon in gewissen Kits sozusagen bereitsteht, das wird dann gepackt und direkt losgeschickt, vom Zoll abgefertigt. Das Losschicken geht super schnell, das Ankommen dauert dann umso länger. Der Weg ist lang, muss durch einige Zollstrukturen auch durch. Also das hing zum Beispiel ewig lange in Addis Abeba fest. Dann ist es in Burundi angekommen, hing da Ewigkeiten in den Lagerhallen fest. Wir waren da vor Ort jeden Tag hingegangen, mit dem Zollpersonal gesprochen. Ne? Dann muss das ja nochmal auf ein Schiff verladen werden, um über den See transportiert werden zu können.
Ja.
Dann ist aber Sturm. Also da kommen dann auch Sachen zusammen, die man vielleicht so einfach nicht im Blick hat und auch nicht beeinflussen kann. Dann ist der Zollbeamte halt einfach nicht da. Und wenn der nicht da ist, dann wird an dem Tag einfach auch nichts abgefertigt. So. Und
aber
auf
irgendwie
der anderen
auch crazy,
Seite,
dass so medizinische Notfallversorgung beim Zoll nicht irgendwie so eine Spezialbehandlung erfährt, ne? Würde man ja denken, aber.
Also ich glaube, wir kriegen tatsächlich schon die Spezialbehandlung.
Die ist
schon so langsam.
Okay.
Und das heißt, der Weg tatsächlich bis nach Baraka, der ist lang. Und wir sprechen hier von ungefähr 14 Tonnen medizinischem Material, auf das ich gewartet habe, ganz persönlich.
Ja.
Und wie gesagt, also da ist dabei Flugzeug, LKW, Schiff, da muss irgendwie, ne, das braucht ja auch alles Benzin. Also so die kleinsten Dinge müssen ja alle irgendwie beachtet und organisiert werden. Und dann kam das halt einfach nicht. Und wir sitzen und unser Material läuft aus, ne? Wir haben nur ganz, ganz begrenzte Ressourcen. Dann musst du doch natürlich lokal kaufen, dann musst du doch 10-mal so viel bezahlen. Aber auch diese Dinge sind begrenzt. Das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag am Hasseln. Schaffe ich es auf diese Art oder auf die andere? Und man sucht immer Option A, B, C, D, E und schaut, welche irgendwie gerade funktioniert. Und jeder Tag ist einfach anders und unvorhersehbar. Und du weißt aber nur, es muss funktionieren. Ich muss einen Weg finden. Und gleichzeitig steigen halt die Cholera-Fälle. Und so auf, ne, ich bin sehr in diesem finanziellen Personal und logistischen involviert und jeden Morgen haben wir dann aber Briefing und jeden Morgen kommen die Mediziner und Medizinerinnen um 8 und geben die Fallzahlen durch und dann weißt du halt, okay, das muss funktionieren, weil die steigen halt, ne? Und wir müssen woanders hinkommen. Und so, auch wenn ich nicht so in dem medizinischen in dem Moment drinne stecke, weil die sind im Behandlungszentrum, aber die brauchen ja mich, damit es auch irgendwie weiterläuft. Und so funktionieren wir halt alle in diesem Gefüge und spüren aber, glaube ich, auch diese Dringlichkeit, die da dahinter steckt.
Und du erzählst das ja jetzt gerade so, aber wie lange bist du dann quasi jetzt schon ohne Materiallieferung jetzt zu dem Zeitpunkt?
Also ich wurde Ende Dezember angefragt, Material wurde Ende Dezember geschickt. Ich bin Mitte Januar angekommen, ich war 6 Wochen vor Ort und ich glaube 10 Tage bevor ich wieder nach Hause bin, kam das Material. Also
nein.
Ja, und also die 14 Tonnen kamen an und wir hätten noch einen Tag gehabt mit Flüssigkeit.
Ja.
So, wir hatten zwar noch so einen Plan, ich will gar nicht sagen B und C, wir hatten so einen Plan K und L und M. Aber also es war schon sehr gut, dass das dann gekommen ist, ja.
Aber ihr müsstet dann ja auch in dieser Zeit irgendwie improvisieren, ne? Also es geht dann ja nicht anders, ne?
Absolut. Dann guckst du halt in alle Richtungen.
Mhm.
Das war die logistische Seite. Hinzu kommt aber, dass eine Woche, nachdem ich da angefangen habe, also in der absoluten Startphase, wo wir alles aufbauen, noch die Strukturen nicht so wirklich da sind, da ist dann regional das mobile Netz zusammengebrochen. Und mit regional meine ich auch nicht nur irgendwie so in Baraka und 100 Kilometer drumherum, sondern wirklich flächendeckend bis runter nach Tansania. Also zwischen Ruanda und Tansania und bis an die Küsten so ungefähr. Das war wirklich krass. Also innerhalb von ein paar Minuten waren wir abgeschnitten. Und jetzt auch wieder also nicht vergessen, wo wir sind. Alles bewaffnet, Militär, keine Möglichkeit zu gehen. In dem Moment ja auch.
Mhm.
Und wir haben SAT-Telefone, ne, mit denen wir trotzdem noch kommunizieren können im Notfall. Da muss man dann natürlich wieder die ganzen Sicherheitsprotokolle befolgen und dann muss man sich halt immer in regelmäßigen Abständen melden. Und gleichzeitig arbeitet man natürlich mit Hochdruck dran, irgendwelche alternativen Lösungen zu finden. Jetzt fragt man sich, wie lange wird das dauern? Wie lange dauert in Deutschland irgendwie ein Mobilfunkausfall? Ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde? Im Ostkongo war es dann, glaube ich, 2 Wochen, wo wirklich
zwei
gar
Wochen lang
nichts ging. Ja. Man muss sich so vorstellen, es gibt sowas wie Telekom und O2. Ne? Also dort ist halt praktisch eins der beiden ausgefallen. Das Problem war nur, dass unser komplettes Banking-System, unser komplettes Kommunikationssystem genau an diesem Netzwerk hing. Das heißt, auch so blöd, wie es klingt, aber ich kann keine einzige Kollegin mehr anrufen, weil ich habe nur die Telekom-Nummern sozusagen. Ich habe keine O2-Nummer. Ich selber habe keine und die Kollegin hat keine. Das heißt, von Sekunde null bist du einfach raus.
Genau, um das kurz einzuordnen, also diese Kommunikation ist zum einen natürlich wichtig, was du beschrieben hattest, um überhaupt bezahlen zu können, um die Leute zu erreichen, zu sagen, hey, du musst morgen arbeiten, da ist jemand krank geworden, kannst du arbeiten kommen oder ähnliches, ja, das hat nicht mehr funktioniert, aber auf andersrum ist es natürlich auch extrem wichtig, dass der Kontakt mit dem Team weiter da ist, ja, dass die Menschen zum Beispiel, ja, hier im Headquarters in Europa wissen, dass es dem Team gut geht, dass die Sicherheitslage akzeptabel ist und das Team weiter unterstützen zu können, ja, und deswegen sind solche Kommunikations-Blackouts eine extreme Herausforderung und da ist es halt schon wichtig, dass auch Menschen vor Ort sind, wo wir uns darauf verlassen, dass die Erfahrung da ist, dass sie weiter arbeiten können, dass sie sich in der sicherheitsrelevanten Situation richtig verhalten können. Aber das sind natürlich absolute Extremsituationen für das ganze Team und die Organisation dann immer.
Und was habt ihr dann gemacht, Chris? Also wie geht ihr dann mit dieser Situation um? Eieiei.
Das ist so ein bisschen dieser Aktionismus, den man von hier kennt, ne? Also wenn man hier lebt, dann fragt man mal, und was hast du gemacht? Weil hier hat man so viele Möglichkeiten, was du halt machen kannst. Aber wenn du in Baraka sitzt und kein Netzwerk hast, dann machst du einfach gar nichts. Weil du kannst da einfach nichts machen.
Aber das ist das anstrengendste gar nichts der Welt, ne? Oder? Also man kann ja wirklich, also.
Ja, aber du musst dir halt auch vorstellen, jede Möglichkeit, die du anfängst zu denken, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, wo, nee, geht nicht, ne? Also, geht nicht, wird auch nicht gehen in den nächsten 2-3 Stunden oder 2-3 Tagen oder was auch immer. Das heißt, man muss mit sehr begrenzten Ressourcen einfach in dem Moment ad hoc irgendwie was versuchen. Also tatsächlich Leute losschicken. Da musst du halt jemanden losschicken, sagen so, du musst jetzt da hinfahren und musst da Bescheid geben, das. Oder jemandem sagen, dass die Person nochmal irgendwo, also wirklich oldschool, da muss man da halt hinlaufen. Und was Christian gesagt hat, natürlich alle auf ihren unterschiedlichen Leveln. Ne? Also zum Beispiel die Projektleitung versucht natürlich, die Hauptstadt zu erreichen, versucht natürlich so auf diesem Level zu kommunizieren, uns geht's gut. Ne? Es ist nicht, hier ist nichts passiert, sondern es ist das Blackout und wir haben die und die Möglichkeiten. Ich gucke natürlich nach dem Personal, nach den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Ich versuche, die ganzen finanziellen Ströme wieder herzustellen. Aber wie? Ich kann ja noch nicht mal jemanden anrufen und zu fragen, wie machen wir es denn? Ja, also das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist an die Ecke laufen. Wir hatten noch ein bisschen Bargeld als Reserve da. Ich habe die erste Person, habe ich das Bargeld in die Hand gedrückt, habe sie an die Ecke geschickt, habe gesagt, kauf jetzt einfach mal 50 SIM-Karten von diesem anderen Netzanbieter. Hol sie einfach unregistriert, völlig egal. Pack sie mit irgendeinem Startbudget voll, so schnell wie möglich, bring sie her. Und da haben wir SIM-Karten verteilt, ne, an strategische Menschen, um überhaupt operationell bleiben zu können. Aber natürlich versuchen alle das Gleiche. Ne? Ich bin ja nicht die Einzige, die diese Idee hatte, sondern alle Menschen in dieser Stadt hatten die gleiche Idee. Und alle sind losgelaufen, haben alternative SIM-Karten gekauft. Auch vielleicht nochmal zur Einordnung, so die Region, die das praktisch betroffen hat, das ist ein Gebiet, das ist so groß wie Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. Ne? Also und in dieser Region haben jetzt alle das Netzwerk gewechselt. Also es ist das ist natürlich auch sofort überlastet. Naja, aber wir haben ja ein gutes Standing und wir haben unheimlich viel Unterstützung auch von der Bevölkerung bekommen, in jede Richtung. Ne? Also auch, dass zum Beispiel wir Gehälter nicht zahlen können. So, dann haben wir halt trotzdem Mitarbeitende, die jeden Tag zur Arbeit kommen und natürlich, da hängen ganze Familien dran. Ne? Manchmal ist es ja die einzige Person, die arbeitet in der ganzen Familie. Aber da ist natürlich sehr viel Verständnis da und dann wird trotzdem gearbeitet und auf Hochtouren haben wir dann halt versucht, das Ganze zu lösen. Ich meine, parallel kommen ja weiter unsere Patienten und Patientinnen. Also die bleiben ja nicht irgendwo stehen, weil das Netzwerk zusammengebrochen ist. Nur die Arbeit wird halt umso intensiver und schwieriger. Und ich würde sagen, so nach so 3-4 Tagen haben wir dann ein System etabliert, das uns praktisch eine einigermaßen reibungslose Weiterarbeit ermöglicht hat. Aber die Tage waren tough.
Ja, das klingt mega, also eigentlich ehrlich gesagt fast unmöglich. Ich weiß gar nicht, wie man das dann schafft. Und auch für die Menschen vor Ort, die so leidgebeutelt sind, dass da immer noch was draufkommt, noch irgendwas und noch irgendwas. Okay, aber nochmal so zur Einordnung. Das Internet kommt langsam zurück. Ihr habt ein paar SIM-Karten finden können, verteilt, vielleicht auch wieder Geld und könnt kommunizieren. Ist das medizinische Material endlich angekommen oder steckst du noch in Burundi fest?
Nee, das steckt immer noch in Burundi.
Oh, Chris.
Genau. Und also wie auch vorhin schon mal erwähnt, ne, wir wussten ja dann irgendwann, unser Puffer wird immer weniger. Und das ist dann halt wirklich irgendwann nur noch ein Tag. Und dann haben wir eben nicht mehr genug Flüssigkeit für unsere Patienten und Patientinnen, um sie halt zu versorgen. Und auch nochmal, was Christian auch gesagt hat, es ist ja wirklich nur diese Art Kochsalzlösung sozusagen, diese Flüssigkeitszufuhr, die so unheimlich wichtig ist. Und dann wäre ja der Großteil behandelbar. Deswegen ist es auch so frustrierend manchmal, dass dann eben genau…
Das ist kein Zaubermittel, ne? Genau. Das ist was eigentlich Einfaches, das ist echt krass.
Genau. Wir haben ja wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so lange überbrücken müssen.
Klar.
Und am Ende war das halt 2 Monate unterwegs, ne? Wie ich vorhin schon gesagt hatte.
Und wie war die Situation im Krankenhaus dann? Also du hast ja schon gesagt, alle waren total glücklich und stolz, aber jetzt ist das Internet wieder da, die 14 Tonnen medizinisches Material sind endlich angekommen. Wie geht's weiter?
In der Zeit, in der wir gewartet haben, saßen wir auch nicht mit den Händen im Schoß, sondern in der Zeit sind dann halt sehr viele konstruktive Dinge passiert. Ne? Also gerade diese ganzen Abläufe, also wo kommen infizierte Menschen lang, wo kommen nicht infizierte Menschen lang, Essen, Versorgung, Angehörige, aber auch zum Beispiel Schutzräume für Frauen mit Kindern zu schaffen, eben die Waffen draußen zu lassen. Also all diese strukturellen Dinge, die ja auch unheimlich wichtig sind für die Behandlung, die sind in der Zwischenzeit ja weitergelaufen. So. Mhm. Und als dann das Material da war, dann ist praktisch das eine große wichtige Puzzleteil da noch mit reingefallen und dann lief halt die ganze Maschinerie rund. So, dann, wir hatten die Latrinen entleert, wir hatten ein System für das Abfallmanagement implementiert, konnten da natürlich dann dadurch eine ganz andere Basis schaffen, hatten diesen Patientinnenkreislauf, die Infektionskontrolle wirklich auch dicht und eingeübt und praktiziert, sodass da auch keine Fehler mehr passiert sind. Die Patientinnen konnten gut behandelt werden, die Waffen waren draußen, wir hatten Solarzellen auf dem Dach, wir hatten Licht, wir hatten einen Generator. Und dann war eigentlich alles aufgesetzt und alles hat ineinander gegriffen. Und als ich dann nach knapp 6 Wochen auf dem Weg raus war, waren wir mit den Fallzahlen von knapp 200 auf knapp 10 pro Woche runter. Und das war schon eine Riesenleistung vom ganzen Team. Ja. Und das ist dann auch was, wo du weißt, warum du da bist, warum du das alles gemacht hast und du weißt auch, du kannst das Projekt jetzt übergeben und es ist was Gutes passiert.
Genau, die 6 Wochen, das zeigt es jetzt auch wieder. Ja, also unsere Erfahrung ganz klar ist, dass wir es meist schaffen in der Zeit, halt wenn wir Materialien und die Menschen vor Ort haben, Fallzahlen in so einem Cholera-Ausbruch nach unten zu drücken, einfach durch die Behandlung, durch die verbesserte Sanitär für die Patientinnen und eine Übertragung zu verhindern und gucken dann wirklich sehr kritisch, ob wir denn noch gebraucht werden. Ja, also oder ob dann nicht zum Beispiel das lokale Gesundheitspersonal den Ausbruch weiter behandeln kann und die halt 10 oder hoffentlich weniger PatientInnen pro Woche selber behandeln können. Wir würden dann Material da lassen und zurückziehen. Ja, und oder wenn es dann halt, ja, wenn wir merken, erstens der Ausbruch ist noch nicht vorbei oder der Bedarf ist strukturell, dann würde so ein Projekt in ein längerfristiges Projekt übergehen und dann von so einem drunter und drüber, ja, wie Chris hat super beschrieben, wie so ein Notfalleinsatz aussieht, wirklich auf den Standards gehalten werden und wir könnten uns dann längerfristig um das Wohl der Patientinnen in der Region kümmern.
Genau, wir hatten jetzt dann praktisch, als sozusagen dieser Notfallzeitraum rum war, haben wir noch mal ein paar Monate mit dem Projekt drangehangen, wie Christian auch gerade beschrieben hat. Und da war dann der Fokus tatsächlich auf die Communities. Das heißt, während wir natürlich die ganzen Patienten, Patientinnen in dieser akuten Phase bei uns aufgenommen haben, haben wir auch die Daten erhoben, woher kommen die Leute eigentlich, die infiziert sind. Wo stecken sie sich an und haben natürlich nach den Infektionsquellen geschaut und haben dann angefangen, auch dort zu arbeiten, auch dort Desinfektionsmaßnahmen zu starten, das Trinkwasser aufzuarbeiten und so weiter. Und diese Arbeit, die dann auch viel in so präventive Ansätze übergeht, die haben wir dann noch weiter intensiviert. Das heißt, diese akute Behandlungsphase, ne, nimmt dann irgendwann Ende und geht so über in diese Community-Arbeit und Prävention. Da gibt's dann vor allem so Aktivitäten wie hygienische Beratung, Aufklärung über Ansteckung, Verlauf und die Behandlung von Cholera. Genau, ich habe da auch nach wie vor Kontakt mit meinen Kolleginnen vor Ort. Das Projekt war ursprünglich bis Ende Juni, Anfang Juli geplant. Das wird wahrscheinlich jetzt bis Ende Juli laufen und dann können wir aber auch guten Gewissens uns dann zurückziehen. Und dann haben wir praktisch behandelt, die Präventionsmaßnahmen nochmal eingeleitet, viel mit der Community gearbeitet und können das dann in die Hände des Gesundheitsministeriums übergeben.
Genau, du hast den Prozess echt gerade gut beschrieben. Wir ziehen uns da als Organisation nicht einfach zurück und sagen, okay, jetzt sind es nur noch 10 pro Woche, tschüss, sondern wir setzen uns dann mit den lokalen Behörden zusammen, mit den Menschen zusammen und versuchen, da uns geordnet zurückzuziehen, Strukturen, die aufgebaut sind, zu hinterlassen und letztendlich dafür zu sorgen, dass zumindest in dem Ausbruch das ordentlich abgeschlossen werden kann und wir auch die lokalen Gesundheitsmitarbeitenden befähigen, da qualitativ eine hochwertige Arbeit zu machen.
Also ich muss sagen, ich bin vom Zuhören alleine schon echt erschöpft. Und ich frage mich, wie ging es dir danach?
Ja, man merkt ja die Belastung meistens erst später. Also wenn man mittendrin ist und das Adrenalin auf Hochtouren läuft, dann funktioniert man. Und man weiß ja auch, man muss funktionieren. Ganz oft ist dann so die letzte Woche, wo man dann schon weiß, okay, ne, in 5 Tagen fliege ich raus. Und dann lässt so psychologisch einfach innerlich, gibt es dann so einen Punkt, wo man loslässt. Und ab diesem Punkt geht es dann einfach rapide abwärts mit Energie und mit allem, was man so irgendwie die ganze Zeit gegeben hat. Genau, also es macht auch schon Sinn, dass so Notfalleinsätze immer zeitlich begrenzt sind. Meistens bei Ärzten ohne Grenzen 6 bis 8 Wochen. Das hat sich jetzt auch mit meiner Zeit so ein bisschen überschnitten. Es ist ja praktisch, die enorme Belastung passiert ja, weil es gibt keine Pause. Aufgrund von der Sicherheitslage habe ich am gleichen Ort gelebt, gearbeitet, meine Freizeit verbracht. Da kommst du einfach nicht raus. Gleichzeitig arbeitet man in einer anderen Sprache, man arbeitet in einer anderen Kultur und muss eher neben all dem, sage ich mal, schnellen, medizinischen, logistischen, professionellen auch innerhalb dieser Kultur auch agieren. Das heißt, den ganzen Tag bist du ja nonstop am Denken. Und am Organisieren und am dich anpassen, an deine Abläufe anpassen. Und das am Ende ist wirklich anstrengend, aber ist halt auch die einzige Möglichkeit, es gut zu machen. Und auch die einzig richtige, meiner Meinung nach, Möglichkeit, das zu tun. Und genau deswegen auch die zeitliche Begrenzung. Ich bin mit einem Gefühl gegangen, dass wir gemeinsam das Schlimmste abgewendet haben, dass wir ein richtig, richtig gutes Projekt aufgesetzt haben, dass alle alles gegeben haben. Und da waren wir waren 4 Menschen, die nicht Kongolesen oder Kongolesinnen waren und 40 kongolesische KollegInnen. Also das Verhältnis des ganzen Teams war auch wirklich so herausragend. Da war so viel Wissen und Kenntnis einfach da auf der Seite der Kolleginnen vor Ort. Und wir haben einfach ein bisschen mitgemacht und da einiges gewuppt. Und das war richtig, richtig gut. Und dann kann man auch mit einem guten Gewissen gehen und es in Hände übergeben, von denen man weiß, dass es gut weiterführt.
Also ich glaube, das war ein bisschen mehr als nur ein bisschen mitgemacht. Ich bin froh, dass es Menschen wie dich, Chris, gibt und ganz, ganz viele Ärzte ohne Grenzen Mitarbeitende, die in diese Regionen gehen und vor Ort helfen und mit den lokalen Teams zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank für diesen extrem spannenden, anschaulichen Einblick und dass du uns diese herausfordernden Wochen so packend geschildert hast. Dankeschön, Chris.
Auch von mir vielen Dank.
Sehr gerne und danke fürs Zuhören.
Wir bleiben in der Region, auch in derselben Krise, und die hat durch den Ebola-Ausbruch ein ganz neues Gesicht bekommen. Und dafür ist jetzt Max unser Experte. Max, du bist Tropenarzt und Epidemiologe. Du warst vergangenes Jahr im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ebenfalls für einen Notfalleinsatz, um Cholera einzudämmen. Wir sprechen heute aber auch mit dir, weil du Erfahrungen mit Ausbrüchen des Ebola-Fiebers hast. 2014 warst du Teil des Notfallteams, das in Guinea-Conakry während des großen Ebola-Ausbruchs in Westafrika die Menschen behandelt hat. Wir haben es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Vieles, was Chris gerade erzählt hat, ist auch im aktuellen Einsatz zur Eindämmung des Ebola-Fiebers wichtig. Max, welche Parallelen siehst du denn zum aktuellen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda?
Da gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten bei Epidemien, Mensch zu Mensch übertragener Erreger sowieso. Da geht es immer um Isolierung von Erkrankten, um gute Aufklärung der Bevölkerung, überhaupt ein gutes Zusammenarbeiten mit der Bevölkerung, was viel Vertrauen voraussetzt. Cholera und Ebola sind ja 2 wirklich unterschiedliche Krankheitserreger, ein Bakterium, ein Virus, verursachen unterschiedliche Symptome. Und trotzdem macht die Situation in Kongo und dass wir dort diese Ausbrüche regelmäßig sehen, so deutlich. Das Medizinische ist das eine für das Entwickeln einer Krankheit, aber der Boden, auf dem so eine Epidemie gedeiht, ja, oder dann für ganze große Bevölkerung tödlich ist, das ist die soziale Situation der Menschen dort. Das ist die Armut, der Krieg, die Gewalt, die politische Instabilität und natürlich hier ganz besonders ein Gesundheitssystem, das mit solchen Erkrankungen überfordert ist. Was Ebola und Cholera unterscheidet von den Epidemien her ist, Ebola ist nicht so wahnsinnig ansteckend, wie wir das immer so auf dem Schirm haben. Ebola ist dafür aber unbehandelt sehr häufig tödlich, kann häufig tödlich verlaufen und macht es vor allem deswegen so bedrohlich. Außerdem sieht man natürlich die Erreger nicht. Es kann eine kleine Menge Erregeraufnahme reichen, um krank zu machen. Und deswegen hat man bei dieser hohen Sterblichkeit und fehlenden Medikamenten keine andere Chance, als diesen starken robusten Infektionsschutz aufzubauen, den wir da üblicherweise sehen.
Kannst du uns vielleicht erklären, was Ebola-Fieber eigentlich mit den Menschen macht? Also wie würdest du das beschreiben?
Von der Pathophysiologie her ist es ein gar nicht so kleines Virus, das eine Vielzahl von Zellen im menschlichen Körper angreift, dann ein, wie viele Infektionskrankheiten, recht unspezifisches Bild am Anfang macht mit Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Kurzum, Warum sage ich das? Weil man das nicht erkennen kann anhand der Symptomatik, gerade in der frühen Phase. Aber dann sind die Personen trotzdem schon ansteckend. Und das ist natürlich für das Personal in Gesundheitseinrichtungen in Zentralafrika, das laufend mit fiebrigen Krankheitsbildern zu tun hat. Sehr häufig ist es Malaria, können auch Masern, Atemwegserkrankungen und so weiter sein, wo man nicht so einen hohen Infektionsschutz anwenden würde automatisch und schon gar nicht, wenn nicht immer das Material selbstverständlich vorhanden ist. Das macht es so perfide, dieses unspezifische mäßige Krankheitsbild am Anfang. In den Folgetagen entwickeln viele Patienten ein sehr schweres Krankheitsbild durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Im Rahmen dessen ist zum allgemeinen Organversagen oder zum Organversagen von Nieren, Darm und auch der Blutgerinnung kommen kann. Im letzten Fall kommt es zu den Blutungen dann typischerweise, die das Bild so prägen, auch wenn wir das gar nicht so häufig sehen. Und das ist dann eine Situation medizinisch, die man in vielen Regionen, wo dieses Virus auftaucht, nicht gut beherrschen kann.
Wird Ebola über die Luft übertragen oder über Körperkontakt?
Finde ich total wichtig, darüber zu sprechen. Das wird halt nicht über die Luft übertragen, wie Covid, Masern oder Grippe, sondern das ist klassischerweise Schmierinfektion. Also man muss im Grunde Körperflüssigkeiten der Kranken in den eigenen Körper aufnehmen über Schleimhäute, Wunden. Okay. Nadelstichverletzungen im Gesundheitskontext sind eine sehr gefährliche Angelegenheit. Also Körperflüssigkeiten wie Blut, erbrochenes Stuhl, Schweiß können ansteckend sein, sind ansteckend in allermeisten Fällen und machen den unmittelbaren Kontakt zwischen den Menschen so gefährlich und führen zu den tragischen Infektionsketten in Familien, wo dann Pflegende erkranken und auch natürlich Gesundheitsmitarbeiter.
Und wie hoch ist die Sterblichkeit, über die wir hier bei Ebola-Fieber sprechen?
Das hatte ich gesagt, die Dramatik von Ebola wird durch die hohe Sterblichkeit, wenn man keine Behandlungsmöglichkeiten hat, ausgemacht. Wir kennen Ausbrüche, wo das bei 70-90% war. Es gibt Ausbrüche, wo die Sterblichkeit wesentlich geringer war. Das kann auch die Statistik, kann da auch verzerrt sein in Kontexten, wo man keine sicheren Daten hat. Wenn zum Beispiel am Anfang der Ausbrüche gar nicht alle Leichterkrankten gefunden werden, dann ist die Sterblichkeit statistisch höher als später, wenn man ein besseres Monitoring hat.
Ja.
Und dann gibt es möglicherweise Unterschiede bei den verschiedenen Viren, die das Ebola-Fieber oder die Ebola-Krankheit auslösen. Und da ist aber vieles, muss man ehrlich sein, auch nicht sicher, was da wirklich an der Struktur des Virus oder an der Immunreaktion liegt oder ob das auch mit den Ausbrüchen zu tun hatte. Bundibugyo hatten wir ja erst zweimal im Grunde, 2007 und 2012. Da war die Sterblichkeit niedriger als in anderen Ebola-Ausbrüchen.
Okay, und kannst du uns so eine Zahl nennen? Also du hast ja gerade von 70-90 gesprochen, was echt krass ist. Aber bei diesem aktuellen Erreger, wo liegen wir da zahlenmäßig?
Naja, bei den beiden Ausbrüchen, die es schon gab, lag die Sterblichkeit zwischen 35-50%, wenn ich das richtig erinnere. Das ist niedriger. Aber ich finde, wichtiger ist zu betonen, bei Ebola oder Ebola-Fieber geht es darum, überhaupt die Patienten zu isolieren und dann zu behandeln, weil jede Behandlung die Sterblichkeit senkt. Wir wissen, dass Patienten, die aufgenommen werden in Ebola-Behandlungszentren, niedriger Sterblichkeit haben als solche, die gar keine Hilfe bekommen. Wir wissen, dass wenn wir denen ausreichend Flüssigkeit geben können, wenn wir Kreislauf stabilisieren können, wenn wir Koinfektionen behandeln, dass dann die Sterblichkeit weiter sinkt. Je mehr Medizin man adäquat an die Erkrankten bringen kann, desto erfolgreicher ist man. Dann schafft man unter Umständen an die 20%, auf ungefähr dieses Level der Sterblichkeit zu kommen.
Okay. Die Situation entwickelt sich ja gerade ziemlich schnell, ne? Also die Fälle im Osten der Demokratischen Republik Kongo werden immer mehr, in Uganda ebenfalls. Wie ernst ist die Lage gerade?
Na, heute ist die Lage extrem ernst. Ja, die Zahl der Verdachtsfälle und der Todesfälle steigt extrem schnell. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir längst nicht alle Fälle erfasst haben oder erfasst wurden. Das tatsächliche Ausmaß des Ausbruchs liegt vor allem aufgrund fehlender Diagnostik und daher einer hohen Dunkelziffer wahrscheinlich noch weiter höher und ist nicht vollumfänglich bekannt. Was die Situation zusätzlich verschärft, und davon haben wir ja sowohl von Chris als auch von Max schon gehört, ist, dass der Ausbruch in der Region stattfindet, die ohnehin von bewaffneten Konflikten, Vertreibung und einem überlasteten und schwachen Gesundheitssystem geprägt ist. Und die heftigen Kämpfe zwischen den bewaffneten Gruppen und den Regierungstruppen haben sich letztendlich noch verschärft in den letzten Wochen und Monaten. Und daher kam es zu nochmal einer entsprechend großen Fluchtbewegung. Cholera, Malaria, Masern sind hier schon extreme Herausforderungen. Und das ist wirklich eine extrem schwierige Ausgangslage für die Eindämmung von Ebola-Fieber, was jetzt noch dazu kommt. Das spielt alles mit rein, warum dann Diagnose, Isolation und Behandlung, aber auch die Nachverfolgung der Kontakte zurzeit einfach extrem schwierig ist.
Ja, das klingt echt heftig. Also vor allem diese Gleichzeitigkeit von Krieg, Armut, Krankheitsausbrüchen ist unvorstellbar. Max, was macht denn diesen Ausbruch so besonders schwierig im Vergleich zu früheren?
Der Kontext, das hat Christian ja nochmal ausgeführt, das ist das eine, dass bei Aufdeckung eines Ausbruchs wir bereits über 250 Fälle sprechen, so wie das am 15. Mai der Fall war. Das ist auch etwas, was für die letzten 12 Jahre absolut ungewöhnlich ist. Mhm. Die große Epidemie mit 30.000 Fällen in Westafrika, da hatten wir ja am Anfang auch mittlere zweistellige Zahlen, glaube ich. Und durch das Versagen der internationalen Aufmerksamkeit und Hilfe ist es dann zu dieser Tragödie mit so vielen Fällen gekommen. Jetzt sehen wir eine noch höhere Zahl am Anfang in diesem Kontext. Das macht auf jeden Fall erstmal besorgt. Die epidemiologischen Parameter sind da, ne, also so viele Fälle, so ein großes Ausbreitungsgebiet, so eine Dynamik ist sehr besorgniserregend. Medizinisch kommen natürlich noch Aspekte dazu. Das Virus kennen wir nicht so gut. Es gibt es gibt auch Diagnostika dafür, aber das ist nicht so etabliert wie für das Zaire-Virus. Wahrscheinlich auch deshalb die späte Entdeckung. Zweitens gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus und keine kausal wirkenden Medikamente, von denen wir wissen, dass die tatsächlich das Virus im Körper bekämpfen können. Und ein dritter Aspekt, der dazu kommt, weniger medizinisch, das ist das erschütternd niedrige Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitsversorgung, in helfende, in verschiedene Strukturen und Organisationen, die jetzt präventive Maßnahmen umsetzen müssten. Und Prävention ist nun mal eine Bevölkerungsaktivität. Gemeinden setzt Kooperation mit der Bevölkerung voraus, das setzt Vertrauen voraus und das macht es im Moment ganz, ganz schwer.
Warum ist das so wichtig? Warum ist Vertrauen so wichtig für die Eindämmung?
Da beschäftigen sich zum Glück auch bei MSF echte Spezialistinnen und Spezialisten mit, ja, das zu verstehen. Das ist ja auch von Kontext zu Kontext unterschiedlich. Aber wir erleben das immer wieder, dass es Gruppen gibt, die das ganze Konzept des Virus ablehnen, der Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und dann kennen wir ja auch aus unseren eigenen Erfahrungen, wie disruptiv so eine Epidemie und die Epidemiebekämpfungsmaßnahmen sein können für eine Gesellschaft. Und das dann in einem Kontext mit großer Armut, den genannten Vertreibungen, der Gewalt durch unterschiedliche Gruppen, der Erfahrung, dass Gesundheitsversorgung oft Geld kostet, aber selten effektiv ist. Deshalb gehört in so ein Interventionsteam eben auch immer ein Team, das sich nur um Aufklärung, Information, Austausch, besseres Verstehen der betroffenen Bevölkerung kümmert und die entsprechenden Informationskampagnen dann entsprechend formt.
Ich finde, das geht so in der Medienberichterstattung total unter, scheint aber, wenn ich euch so zuhöre, ein zentraler Aspekt zu sein. Ich kann das irgendwie auch verstehen, ne? Also man hat ja irgendwie auch Angst, in ein Krankenhaus zu gehen, in dem alle Schutzanzüge tragen und man irgendwie nicht so richtig weiß, komme ich da lebend raus oder nicht. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
Absolut, also es ist wirklich sehr nachvollziehbar. Da kommen dann ganz viele ausländische Hilfsorganisationen angerannt und dann kommen diese Zelte, die da aufgebaut werden und was ist denn das überhaupt alles, ja? Und gleichzeitig, genau wie du es gesagt hast, wird mir dann erzählt, ja, mein Kind hat Fieber, das muss dann in diese Station, da darf ich nicht mehr dabei sein, ja? Ja. Das ist so eine ganz mysteriöse Krankheit, ich kann mich nicht mehr um mein Kind kümmern und ja, 50% der Leute, die da eingeliefert werden, kommen da nicht mehr lebend raus. Krass. Nein, danke. Ja, so, also, na klar. Also einfach das Szenario ist total nachvollziehbar und deswegen ist es so extrem wichtig, mit den Leuten zu sprechen, wirklich erstmal sagen, ja, es gibt dieses Virus, ist halt nicht sichtbar. Ja, wir haben jetzt auch keine Behandlung jetzt hier, da muss man auch ganz ehrlich sein, im Moment gibt es keine zugelassene Behandlung für dieses Virus. In dem letzten großen Ausbruch konnten wir dann Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Es wurde dann eine Impfung entwickelt, also da gibt es jetzt schon Hoffnung, dass es eventuell auch für diesen Ausbruch sehr schnell gehen kann, hoffentlich eventuell doch noch auch Präventivmaßnahmen durchzuführen, weil dann kann ich was anbieten, sagen, ja, hier, dein Kind hat Fieber. wir müssen das isolieren, damit sie sich euch nicht ansteckt. Wir können euch aber impfen und damit ist die Gefahr geringer, dass sich die anderen Kinder auch noch krank werden. Ja? Also da einfach Vertrauen schaffen, da fehlt uns gerade relativ viel. Wir versuchen das in den Stationen, indem wir die umgebaut haben. Ja, das erste Mal, als ich zum Beispiel bei einem Ebola-Ausbruch dabei war, waren es halt ja alles abgezäunt, ganz weit weg und die Familien konnten ihre Angehörigen gar nicht mehr sehen. Das war dann also 20 Meter Luftlinie. Das wurde jetzt verbessert. Ja, wir haben jetzt Zelte, die auf der einen Seite transparent sind, ja, wo man reingucken kann, wo wir auch regelmäßig Angehörige lassen, ja, die dann einfach durch eine dicke Plasteplane, da kann kein Virus durchgehen, mit den Leuten sprechen können, die die sehen können und einfach Transparenz schaffen. Das andere, was Transparenz schafft, ist natürlich Leute, die die Erkrankung, ich sag jetzt mal, überlebt haben, ja, die da gesund werden wieder, die sind erstmal nicht wieder, können sich nicht wieder infizieren und damit können sie auch viel näher an Patienten etc. ran und können über das erzählen, was sie erlebt haben. Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung ist es dann so, wenn wenn wir dann die Fragen, ja, ich hatte eine Patientin, mit der habe ich länger gesprochen, als ich in einem Ausbruch, in Marburg-Ausbruch, auch ein hämorrhagisches Fieber in Angola war. Und die konnten wir dann überzeugen, sagen, kannst du nicht mit uns arbeiten? Ich habe ein Begräbnisteam geleitet und dann hatten wir immer diese Person dabei und die ist dann erstmal immer auf die Familien zugegangen und hat gesagt, hey, da kommen jetzt gleich, ja, die sind alle, die sehen alle gefährlich aus, die sehen alle gleich aus, die haben diese Schutzanzüge an und es geht darum, dass wir halt dafür sorgen, dass sie nicht noch mehr infiziert werden. Ich selber hatte dieses Virus, aber man kann es auch überleben und da sozusagen vermittelt hat zwischen dem, dem medizinischen Bedarf, ja, und dem Bedarf, den die Angehörigen hatten und das ist ja extrem schwierig und damit wird aber Vertrauen dann aufgebaut.
Ich meine, Zeit ist ja jetzt auch ein entscheidender Faktor. Was passiert gerade ganz konkret am Anfang eines Ausbruchs?
Am Anfang ist natürlich zentral, dass man diese schwerkranken und ansteckenden Patienten und Patientinnen findet, oft in normalen Gesundheitseinrichtungen mit allen möglichen anderen Fällen zusammen. Und da muss man mit robuster Schutzausrüstung und viel Fingerspitzengefühl entweder die Ebola-Verdächtigen in eine Isolierstruktur bringen, die man wahrscheinlich parallel baut. Manchmal baut man die erste Struktur auch um die Patientinnen und Patienten herum in der Einrichtung und bringt die anderen in eine Quarantänestation, um die zu beobachten. Man hat ja nicht das Zentrum gleich vor Ort, was man da braucht. Aber darum geht es natürlich, dass man eine Logistik hat, die dann auch schnell innerhalb weniger Wochen Isolierzentren baut mit definierten Zonen, unterschiedlichen Risikos, in denen man unterschiedlich vorgehen kann, in denen die Patienten möglichst separiert werden können voneinander, sodass man auch bei den Verdachtsfällen weniger Übertragung untereinander hat und so weiter. Da ist man dann schon dort, wo man mehr Zeit braucht. Ganz am Anfang eben die ersten Patienten isolieren und herausfinden, mit wem sie Kontakt hatten, um diese Personen auch zu kontaktieren und eine Weiterverbreitung zu verhindern.
Du hast ja vorhin auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass Menschen mitmachen müssen, dass die Bevölkerung mitarbeiten muss sozusagen, nicht nur bei der Prävention, sondern auch bei der Behandlung. Christian, was genau macht denn jetzt Ärzte ohne Grenzen vor Ort?
Wir sind im engen Zusammenarbeit mit den kongolesischen Gesundheitsbehörden und den Kolleginnen von der Weltgesundheitsorganisation gerade dabei, in mehreren Gebieten, in mehreren Orten Isolierstationen aufzubauen, um Patientinnen dort drin behandeln zu können. Also Isolierstationen, sagen wir jetzt immer, das sind letztendlich Stationen, wo Patientinnen isoliert werden, aber vor allen Dingen behandelt werden. Ja, also es ist eine Behandlungsstation. Und sind auch dabei, zum Beispiel diese Nachverfolgung von Kontakten etc. zu unterstützen. Letztendlich ist für eine Bekämpfung von so einem Ausbruch sind 6 Säulen total wichtig. Ja, zum einen die Versorgung, also auch die Isolierung der Patientinnen. Ja, dann die Rückverfolgung und Nachverfolgung von Kontakten der PatientInnen. Das heißt, dass dann alle Menschen, die mit einer Person, die Symptome entwickelt hatte, Kontakt hatten, regelmäßig besucht werden und dann geguckt wird, hey, entwickeln die auch Symptome und wenn die Symptome entwickeln, dass sie dann auch versorgt werden und isoliert werden. Ja, um dann so wird der Ausbruch eingedämmt auf der klinischen Seite. Dann braucht es als dritten Punkt eine proaktive Erkennung neuer Fälle, ja, durch Labore. Ja, das wird dann labormäßig bestätigt. Max hat es ja beschrieben, da kommen Leute und sagen, ja, ich habe Fieber, mir geht's nicht gut. Und das kann so ziemlich alle sein. zum Beispiel auch Ebola-Fieber, ja. Und je schneller dann eine Diagnostika funktioniert, können wir sagen, okay, ja, das ist jetzt Ebola-Fieber, sprich isoliert und wird behandelt nach Ebola-Fieber. Oder nein, das sind Masern. Dann brauchst du nicht so viel Schutzausrüstung und es kann viel besser behandelt werden. Also da ist die Diagnostika extrem wichtig. Dann auch, Max hat es angesprochen, eine sichere, als vierten Punkt, sichere und würdige Bestattung. Ja? Also da sind oft die Traditionen, die da sind, mit dem medizinischen Bedarf nicht unbedingt 100% überdeckbar. Und da kommt es darauf an, halt wirklich mit den Angehörigen Wege zu finden, dass während der Bestattung keine weiteren Infektionen stattfinden. Dann müssen unbedingt als fünften Punkt und bestehende Gesundheitseinrichtungen weiter unterstützt werden. Also wir haben in vorherigen Ausbrüchen gesehen, dass oft das gesamte Gesundheitssystem zusammengebrochen ist und dass letztendlich mehr Menschen eventuell an anderen Krankheiten noch gestorben sind. Ja, schwangere Frauen unter der Geburt, Kinder an Masern, Kinder an Malaria, Menschen an Cholera, die halt nicht behandelt wurden, weil sich keiner mehr getraut hat, irgendjemand anzufassen, eine Person, die Fieber hatte. Ja? Also deswegen bestehende Gesundheitsstrukturen müssen weiter gestärkt werden, damit ein weiterer Zugang zur Gesundheitsversorgung für den Rest der Bevölkerung möglich ist. Und dann als letzten Punkt Sensibilisierung der Bevölkerung für die Krankheit, um halt wirklich Prävention durchzusetzen, Abstand, ja, möglichst wenig Körperkontakt. Max hat es ja gesagt, die Ebola-Viren sind nicht so leicht übertragbar, sprich so ein 2 Meter Abstand, ja, wenn man sich nicht mehr anhusten kann, ist das schon ein guter Schutz. Und dafür muss aber erstmal ja, Vertrauen geschaffen werden, dass die Leute glauben, dass es das Virus wirklich gibt und dass es die Ursache ist für die Sterblichkeit. Ja. Ganz konkret, jetzt wieder zurück zu deiner Frage, haben wir jetzt schon fast 100 Menschen mit Erfahrung in der Behandlung von hämorrhagischen Fiebern weltweit gefunden und in die Region entsandt und zusätzliches mehr Personal, sowohl logistisch als auch medizinisches, vor Ort auch rekrutiert in der Demokratischen Republik Kongo. Wir bringen im Moment Schutzanzüge, Medikamente, Labormaterial, Generatoren, Solaranlagen, alles, was man so braucht, um so eine Isolier- und Behandlungsstation betreiben zu können, in die Region, zum Großteil halt per Flieger, per Lastwagen aus Kenia zum Beispiel, um halt wirklich da effektiv jetzt reagieren zu können. Wir führen auch Trainings durch, um halt neue Kolleginnen, die noch nicht eine Erfahrung haben, zum Beispiel bei der Behandlung von Ebola-Viren, trainieren zu können, halt ich sag mal jetzt im Trocknen, ja, dass wir dann eine isolierende Behandlungsstation aufbauen und dann da Abläufe trainiert werden können, etc. Natürlich extrem wichtig, dass die das können, dass wenn dann der Patientenkontakt da ist, dass es sicher ist, sowohl für die Patientinnen als auch für unsere Kolleginnen. Das Ganze können wir eigentlich letztendlich auch nur machen, weil wir seit Jahrzehnten in der Region aktiv sind. Wir haben bestehende Projekte, wir haben Kolleginnen, die sich mit dem Kontext auskennen, die zum Beispiel auch mit der schwierigen Sicherheitslage gut umgehen können, die da verhandeln können vor Ort, um Zugang zu bestimmten Dörfern und Regionen verhandeln zu können und natürlich, um auch weiter das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und wir werden dafür sorgen, dass unsere Projekte weiterlaufen. Wir behandeln Malaria, Masern, wir haben heute über Cholera gesprochen, aber auch Mütter- und Kindergesundheit sind natürlich extrem wichtig und wie gesagt, müssen unbedingt parallel weiterlaufen.
Max, wenn du auf frühere Ausbrüche von Ebola-Fieber zurückblickst, was sind die wichtigsten Lehren, die jetzt Anwendung finden?
Es muss einen politischen Willen geben, und zwar der auch Taten zufolge hat. Anders als was 2014 der Fall war, wo wir eigentlich ein halbes Jahr lang Schweigen international hatten zu dieser Epidemie. Dann gab es irgendwann Bekenntnisse auf die Hilferufe von vor Ort und dann hat es immer noch Monate gedauert, bis wirklich große internationale Partner massiv Personal und Material in die Region gebracht haben. Das waren, muss man immer wieder sich klar machen, es wurde sich dann immer gerne dahinter versteckt, dass das so neu, unerwartet und medizinisch kompliziert ist. Also diese Maßnahmen der Epidemiebekämpfung, die kennt man seit langem, die kann man zur Anwendung bringen. Das ist jetzt noch schwieriger in dem instabilen Kontext. Aber bisher waren es diese Maßnahmen, die alle Ausbrüche im Wesentlichen eingedämmt haben oder mit Hilfe derer diese Ausbrüche eingedämmt wurden. Ein Wundermittel wird man nicht in kürzester Zeit finden, um das damit zu beenden.
Was braucht es jetzt aber von der internationalen Gemeinschaft?
Oh, da gibt es ein paar Sachen. Zum einen brauchst du wirklich eine Stelle und koordinierte Unterstützung der kongolesischen Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation. Ja, also wir hatten ja darüber gesprochen, die Behörden vor Ort und auch zentral in Kinshasa, die haben ja Erfahrung aus den 17 Ebola-Ausbrüchen in der Region. Also da gibt es eine Erfahrung, da fehlt es an finanziellen Kapazitäten meistens. Ja, wir haben ja heute durchaus gehört, es braucht da einfach Geld, um ja, Patientinnen zu behandeln, zu isolieren, diese Isolierstation aufzubauen, das Material zu bekommen, die Kontaktnachverfolgung, das kostet alles Geld. Da brauchst du jetzt einfach internationale Unterstützung über die Weltgesundheitsorganisation, um da jetzt adäquat reagieren zu können. Und es braucht halt, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ja, eine Präventionsmöglichkeit. Also eine Impfung wäre super gut. Da muss jetzt die Welt in die Schuhe kommen und zusehen, dass es da eine Zulassung für dieses Virus gibt und das braucht Medikamente. Also wir wollen die Menschen dezidiert behandeln können und nicht nur Fieber senken, Schmerzen lindern und Flüssigkeit zuführen. Auch da gibt es versprechende Kandidaten. Da gibt es Medikamente, die eventuell funktionieren könnten. Da brauchst du klinische Studien vor Ort. Da gibt es Erfahrung mit. Ja? Also auch in dem großen Ausbruch in Westafrika wurden klinische Studien während des Ausbruchs durchgeführt, die dann Menschen zugute kamen, noch während desselben Ausbruchs. Also da bin ich persönlich eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir da in den nächsten Wochen Möglichkeiten sehen. Und dazu kommt natürlich noch, und das haben wir gerade vor allen Dingen von Chris gehört, wie angespannt die Situation in der Region an sich schon ist. Ja? Wir haben ja auch in der vergangenen Folge im Herbst mit meinem Kollegen Markus zur Eskalation der Gewalt in 2025 gesprochen in der Region. Da muss einfach was passieren. Die Menschen im Ostkongo haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wirklich Schreckliches erlebt. Und dass jetzt das Ebola-Fieber die Region nochmal so heftig trifft, ist ganz klar ein Thema von Armut und Vernachlässigung. Ja, das ist aus den kolonialen Strukturen, aus dem singulären Profitinteresse, ich sage jetzt mal, der Firmen und des Westens daraus geschuldet, dass die Region so vernachlässigt ist. Und diese Situation der Menschen im Ostkongo braucht da jetzt einfach unsere Aufmerksamkeit und wir müssen da strukturell als Weltgemeinschaft ran, um das aufzulösen, weil nur dann können zukünftige Ausbrüche halt im kleinen Maß gehalten werden. Es wird weiter Erkrankungen geben, ja. Es gibt das Virus lebt in Tieren, werden davon nicht krank, übertragen das auf den Menschen. Diese Übertragung ist sehr wahrscheinlich, dass die in Zukunft stattfindet. Aber wenn ein funktionierendes Gesundheitssystem da wäre, dann wäre das für die meisten Menschen untragisch, weil es dann keinen Ausbruch geben würde, sondern die einzelnen Menschen würden dann behandelt werden, werden isoliert werden, es würde eine Impfung geben um diese Menschen herum und der Ausbruch wäre eingefangen. Also da muss wirklich jetzt richtig was passieren.
Ich meine, viele Menschen, die diesen Podcast hören, fragen sich ja auch wahrscheinlich ganz konkret, was sie tun können. Was würdest du ihnen antworten?
Na, ganz konkret, Spenden. Spenden helfen hier extrem. Ich glaube, im Moment stehen wir von Ärzte ohne Grenzen bei einem avisierten Budget von irgendwie 15 bis 20 Millionen Euro. Das sind erstmal nur Vorhersagen. Das wird wahrscheinlich mehr. Die Fallzahlen steigen. Also es braucht signifikantes Geld. Ich habe gerade auch schon mal drüber gesprochen. Auch die Behörden vor Ort brauchen Unterstützung etc. Also Spenden hilft hier absolut. Ärzte ohne Grenzen, wir haben Expertise und die praktische Erfahrung. Wir sind gut vernetzt. Wir können mit unseren Teams sehr professionell und verantwortungsbewusst vor Ort arbeiten. Um unsere Mitarbeitenden zu schützen, werden wir die rotieren. Ja, also wir brauchen da viel Personal und die Spenden ermöglichen uns wirklich sehr schnell zu reagieren. Also, dass wir jetzt so schnell vor Ort sind, liegt auch daran, dass wir zweckungebundene Spenden haben, dass wir im letzten Jahr von mehr als 750.000 Menschen in Deutschland unterstützt wurden. Und damit können wir dann halt unabhängig reagieren und sagen, das ist jetzt eine medizinische Priorität. Da packen wir das Geld hin, was wir haben und reagieren jetzt in dem Maße. Ja, und diese finanzielle Unabhängigkeit und die Unterstützung, die wir weltweit sehen, aber auch hier in Deutschland, macht so eine Notfalleinsätze wie zu Cholera oder Ebola überhaupt erst möglich.
Ja, das ist echt ein klarer, wie ich finde, und sehr wichtiger Aufruf. Drei Dinge, die ich mir heute gemerkt habe. Vertrauen ist extrem wichtig. Wir haben keine Zeit zu verlieren und spenden. Und damit beenden wir die heutige sehr intensive Folge. Vielen, vielen Dank, Max. Und danke, Chris. Danke, dass ihr uns mit in den Osten der Demokratischen Republik Kongo genommen habt und uns einen Teil der Lebensrealität der Menschen dort näher gebracht habt.
Vielen Dank an euch für euer Interesse. Gerne.
Danke euch.
So, das war jetzt aber wirklich eine lange und intensive Folge und deshalb halten wir es jetzt echt kurz. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ausbruch vom Ebola-Fieber findet ihr auf unserer Webseite und auf all unseren Kanälen. die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Meldet euch mit Fragen und Feedback. Ihr hört dann in 2 Wochen wieder von uns, wenn meine Kollegin Patricia neue spannende Fakten zu unserem Videopodcast 5 Minuten Notaufnahme erzählt.
Am besten, ihr folgt dem Notaufnahme-Podcast in dem Feed eurer Wahl, dann verpasst ihr wirklich keine Folge mehr. Tschüss.
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 Ciao.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.